Das redete ich mir zumindest ein. Aber das war nicht die ganze Geschichte. Ich musste mir nämlich auch die Frage stellen, was ich selbst erreichen wollte. Durch die Tätigkeit als Community Organizer hatte ich zwar eine Menge gelernt, aber konkrete Ergebnisse konnte ich kaum vorweisen. Selbst meine Mutter, die immer aus der Reihe getanzt war, machte sich langsam Sorgen um mich. »Ich weiß ja nicht, Burr«, sagte sie einmal an Weihnachten zu mir. »Du kannst natürlich dein Leben lang außerhalb der politischen Institution arbeiten, aber womöglich erreichst du mehr, wenn du versuchst, sie von innen heraus zu verändern.« »Und glaub mir«, fügte sie mit einem traurigen Lachen hinzu, »pleite sein wird überbewertet.« Und so kam es, dass ich im Herbst 1988 mit meinen Ambitionen im Gepäck an eine Uni kam, wo man als Mensch mit Ambitionen kaum etwas Besonderes war. Jahrgangsbeste, Vorsitzende der studentischen Vertretung, klassische Philologen, Meister der Rededuelle. Die Leute, die ich an der Harvard Law School kennenlernte, waren in der Regel beeindruckende junge Männer und Frauen, die im Gegensatz zu mir mit der begründeten Überzeugung aufgewachsen waren, für ein einflussreiches Leben bestimmt zu sein. Dass ich dort sehr gut zurechtkam, führte ich darauf zurück, dass ich ein paar Jahre älter war als meine Kommilitonen. Während vielen das enorme Arbeitspensum zu schaffen machte, kamen mir die Tage, die ich in der Bibliothek verbrachte, oder besser noch auf dem Sofa meiner kleinen Wohnung außerhalb des Campus, während im stumm gestellten Fernseher eine Sportübertragung lief, wie der reinste Luxus vor. Denn schließlich hatte ich zuvor 3 Jahre lang Versammlungen organisiert oder bei klirrender Kälte Klinken geputzt. Hinzu kam, ich konnte mich im Jurastudium mit denselben staatsbürgerlichen Fragen befassen, die mich schon viele Jahre umgetrieben hatten. Welche Prinzipien sollten das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft lenken? Und welche Verpflichtungen hatte jeder den anderen gegenüber? Inwieweit sollte der Staat die Märkte regulieren? Wodurch entsteht sozialer Wandel? Und wie können Gesetze dafür sorgen, dass jede und jeder eine Stimme hat? Ich bekam nicht genug davon. Ich liebte die Wortgefechte, vor allem mit meinen wesentlich konservativeren Kommilitonen, die es trotz aller Meinungsverschiedenheiten offenbar zu schätzen wussten, dass ich ihre Argumente ernst nahm. Bei den Diskussionen im Seminar schoss meine Hand immer wieder nach oben und brachte mir das eine oder andere wohlverdiente Augenrollen ein. Aber ich konnte nicht anders. Es kam mir vor, als hätte ich mich jahrelang mit einer merkwürdigen Obsession, Jonglieren oder Schwertschlucken etwa, allein zu Hause eingeschlossen und wäre plötzlich in einer Zirkusschule. Leidenschaft macht eine Menge Schwächen wett, sage ich oft zu meinen Töchtern. Und in Harvard traf das sicherlich auf mich zu. In meinem 2. Jahr wurde ich zum ersten schwarzen Chefredakteur der Law Review gewählt, was in der landesweiten Presse einen kleinen Wirbel auslöste. Ich unterschrieb bei einem Verlag einen Vertrag über ein Buch. Aus allen Teilen des Landes trafen Jobangebote bei mir ein und es schien, als wäre mein Weg, wie schon der meiner Vorgänger bei der Law Review, bereits vorgezeichnet. Ich würde einem Richter des Supreme Court zuarbeiten, für eine Spitzenkanzlei oder das Büro eines United States Attorney tätig werden und, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war und ich den Wunsch verspürte, mein Glück in der Politik versuchen. Die Aussicht war berauschend. Der einzige Mensch, der bezweifelte, dass der Weg nach oben so reibungslos verlaufen würde, war ich selbst. Alles war viel zu schnell gegangen. Das dicke Gehalt, mit dem man mir winkte, die große Beachtung, die man mir schenkte, für mich fühlte es sich an wie eine Falle. Zum Glück blieb mir etwas Zeit, um mir den nächsten Schritt zu überlegen. Außerdem hatte die wichtigste Entscheidung, die vor mir lag, nichts mit der Juristerei zu tun.